Ja, Vater, ich bitte dich um deinen Segen über Peter. Bitte gebrauch ihn jetzt wirklich und ja, lass ihn einfach ein Sprachrohr sein, Vater, dass die Worte, die aus seinem Mund kommen, ja, Worte sind, die unser Herz berühren, weil du zu uns sprichst. In Jesus Namen segne ich dich. Amen. Ich kann euch schon versprechen, dass die Nachricht gut ist. Ich kann euch nur nicht versprechen, dass sie gut rübergebracht wird. Das ist die Frage. Ist das sehr laut oder geht das? Okay. Ja, denn ich möchte gerne über das Evangelium reden. Das ist immer eine gute Wahl. Und Timo werde ich natürlich jetzt zitieren, habe ich mir schon vorher gesagt. Weil ich hatte ein bisschen Stress diese Woche und hat er mich noch so gefragt, ob ich schon weiß, worüber ich rede. Dann hatte ich ihm schon was gesagt. Und dann meinte er ja, so beim Predigen, da geht es oft nicht nur darum, neue Sachen zu erklären oder so, weil Leute das sowieso schon wissen, sondern es geht viel ums Erinnern. Einfach, dass wir uns Sachen wieder ins Gedächtnis rufen, wieso wir alle zusammen hier sind, was uns verbindet und was wir machen. Und ich werde versuchen, nicht zu schnell zu reden. Das ist bei mir immer so eine Sache. Ja, und ich möchte sehr gerne einfach so durch die Bibel gehen und einfach nochmal so aufzeigen, wieso Jesus eigentlich für uns sterben muss. Weil wir sagen das so und ich meine, wir haben natürlich was vor Augen, aber einfach nochmal richtig zu verstehen und sich vor Augen zu halten, wieso Jesus für uns gestorben ist, wieso Gott seinen Sohn für uns gegeben hat. Aber ich möchte vorher gerne beten. Ich danke dir, Herr, dass wir ja hier versammelt sein dürfen an diesem Sonntagmorgen und trotz dieser Zeiten einfach die Gemeinschaft ausleben dürfen. Du hast uns ja dazu geschaffen, in Gemeinschaft zu leben und dir in Gemeinschaft entgegenzutreten. Und ich bitte dich, dass du mich ja jetzt nutzt, dass du ja durch mich sprichst und meine eigenen Absichten einfach komplett zur Seite legst und ja beweglich zu dem einen oder anderen oder zu allen sprichst an diesem Morgen. Ich möchte dir einfach jetzt diese Zeit geben. Amen. So, ja, so, ich möchte erstmal anfangen. Ich meine, in Genesis, also im ersten Mosebuch, als wir geschaffen wurden, da wurden wir geschaffen, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben, um ja mit ihm in diesem Garten zu sein. Das geht ganz klar aus der Geschichte hervor, dass Gott mit uns da sein wollte. Und dann, als der Sündenfall geschehen ist, Gott ist allwissend, Gott wusste, wo Adam war. Aber ihr kennt ja dann die Stelle, wo er fragt, Adam, wo bist du? Und ich weiß nicht, wenn ich das so lese, dann stelle ich mir das so verzweifelt vor, weil Gott genau weiß, wo Adam ist. Nur es ist dieser Punkt, dass Adam hat sich von Gott weggedreht und ist weggelaufen. Das ist so dieser Punkt. Ich glaube, es war einfach ein ganz verzweifeltes, wo bist du, Adam? So, ja, und das ist so dieser Anfang einfach von der ganzen Geschichte und der Anfang von dem großen Problem, dass wir von Gott getrennt sind. Und in Jesaja 59, Vers 2, ich habe hier einige Verse, die so nacheinander runtergehen werden, da steht geschrieben, sondern eure Verschuldung trennen euch von Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Und das ist so dieser Punkt. Man muss dazu verstehen, dass Gott heilig ist. Gott ist so heilig, wie man sein kann. Und heilig ist auch ein sehr abstraktes Wort. Aber es bedeutet, Gott ist so gut, er ist anders als so alles, was wir kennen, ist nicht 100% gut. Das Einzige, was völlig gut ist, ist Gott. Sagen, Gott ist hier, das ist das ganze Gute. Und hier ist der Rest. So, Gott steht für sich selbst. Und das ist das Heilige. Und auch wenn im Alten Testament über heilige Dinge geredet werden, wenn Dinge geheiligt werden, das sind Dinge, die so rein gemacht werden, dass sie zu Gott gehören können. Und es gibt eine sehr schöne Metapher, mit der man Gottes Heiligkeit auch vergleichen kann. Das ist die Sonne. Denn wir brauchen die Sonne, um zu leben, aber sobald wir zu nah an die Sonne kommen, verbrennen wir, weil wir einfach nicht dazu in Verfassung sind, so nah daran zu kommen. So ist Gottes Heiligkeit auch. Wir können nicht einfach in Gottes Heiligkeit treten, weil wir nicht heilig sind. Wir sind nicht perfekt, sondern wir sind durch Sünde nicht dazu in Verfassung, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und das ist das gesamte Alte Testament, das es eigentlich zeigt, die Israeliten, die mit Gott in der Gemeinschaft leben sollen und es nicht schaffen. Das ist eigentlich die Menschheit. Wir sollen mit Gott in Gemeinschaft leben, aber wir können es nicht. Das ist das, was das Alte Testament wieder und wieder zeigt. Dass sie es immer wieder und wieder versuchen. Und Ja, deswegen ist eben diese Trennung zwischen uns und Gott. Zum Beispiel auch, wenn man mit der Stiftshütte das betrachtet, bevor jemand da reingehen durfte. Ich meine, das waren, zum Beispiel, ich glaube, nur der Hohepriester, wenn ich mich nicht irre, durfte einmal im Jahr da rein und dann wurde ihm noch was umgebunden, falls der eben doch nicht 100% rein war oder umgefallen ist und wurde dann den wieder rausziehen konnten. So, das, so limitiert war das, in Gemeinschaft mit Gott zu sein. So viel hat das gekostet, so viel Aufwand. Es war einfach nicht möglich für Menschen, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Ja, eine weitere Sache ist, dass Gott gerecht ist und Gott hat Gerechtigkeit lieb und Gott ist ein Richter. Es wird auch immer wirklich so ganz deutlich. Und wenn man sich auch vor Augen führt, dass Gott ganz gerecht ist, ein gerechter Richter ist, das bedeutet ja auch, dass er kein Unrecht akzeptieren kann, weil ein guter Richter wird kein Unrecht unbestraft lassen. Das führt das so mit sich. Und ich meine, es wäre ja schrecklich, wenn wir sagen, also wir wollen ja keinen ungerechten Gott. Aber wenn wir einen gerechten Gott haben, dann müssen wir auch eben akzeptieren, dass er Unrecht nicht akzeptieren kann. Und wir Unrecht begangen haben. Und das wiederum führt auch zu einem Problem. In Römer 3, Vers 23, da steht auch, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hat. Und da finde ich, so in diesem Vers, da muss ich direkt an den verlorenen Sohn denken. Wo der Sohn bei seinem Vater lebt und er hat alles und er entscheidet sich, wegzugehen. Und das, wenn man das auf Sohnschaft bezieht, weil er hat ja sein Erbe genommen, er hat alles genommen sozusagen, es hat ihn nichts mehr mit seinem Vater verbunden. Es gab zwar noch diese biologische Bindung, aber sonst, sein Erbe war weg, er hat sich wirklich von seinem Vater getrennt, er hat seine Sohnschaft aufgegeben. Und das ist eben auch das, was er politisiert, also wir haben alle diese Herrlichkeit verloren, wir sind weggegangen. Und ja, ich meine, wenn er umkehrt, dazu kommen wir dann später. dann möchte ich in, ich hoffe, das ist jetzt, ich probiere es sehr chronologisch zu machen. So, und dann in Genesis 18, Vers 25, da sagt Abraham, da geht es um Sodom und Gomorra, ja, um die Heiligen, dass er da Heilige finden möchte und sagt, er, also Gott, vernichte diese Stadt nicht, wenn ich 50 Gerechte finde, glaube ich, und dann sind es 20, dann sind es 10. Und ja, dann sagt er auch zu Gott, fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Gesetzlosen zu töten, sodass der Gerechte sei wie der Gesetzlose. Fern sei es von dir, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben. Und das ist so der Punkt. Wir sind aber alle Gesetzlose. Wir kommen aus diesem Zustand der Gesetzlosigkeit. Wir alle waren da. Und das führt eben zu diesem Punkt, wenn wir dann an den Tag des Gerichts denken. Wir alle haben Unrecht getan. Wir sind nicht rein. Wir sind nicht heilig. Oder wir waren nicht heilig, soll ich das lieber sagen. Wir können nicht zu Gott kommen. Und wenn Gott eben ein gerechter Richter ist, dann ist da einfach dieser Punkt, dass wir ein großes Problem haben, weil Gott unser Unrecht nicht ungestraft lassen kann. Weil Gott ein gerechter Richter ist. Er ist heilig. Und es gibt keinen Weg daran vorbei, dass Gott dieses Unrecht dann bestrafen muss. So. Aber neben der heiligen und gerechten Seite von Gott ist es auch ganz klar, dass Gott Liebe ist. Das steht auch genauso im 1. Johannesbrief geschrieben. Das ist eine wunderschöne Stelle, die ich einmal vorlesen möchte. Das ist im 1. Johannes 4, Vers 8 bis 10. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, auf dass wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unser Leben. Und was ganz interessant ist, ich habe mal das Wort Sühnung dann genauer nachgeguckt. Und in diesem Fall ist es auch so, dass es bedeutet, dass dass es Sühnung ist für unsere Sünden, dass es ein zufriedenstellendes Opfer für Gott ist, diese Sühnung. Dadurch wurden wir gesühnt, weil es ein zufriedenstellendes Opfer ist. Und in Jesaja 1 zum Beispiel, aber auch im Psalm, da wird immer wieder gesagt, so zwischendurch, dass Gott die ganzen Opfer gar nicht haben will. So in Jesaja 1 zum Beispiel, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wie es wörtlich ist, aber er sagt, ich will doch gar nicht eure Opfer haben, so ich will doch, dass ihr gerecht seid, dass ihr euch abkehrt und dass ihr Gutes tut. Ja. Und ich möchte jetzt einmal noch Römer 3, Vers 23 bis 26 lesen, also es gibt hier einige Bibelstellen. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist, welchen Gott dargestellt hat, zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der das Glaube an Jesu ist. Und das ist so der Punkt. Wir sind so, das ist Gottes Masterplan. Das ist einfach dieser Weg aus allem raus, weil Gott muss uns bestrafen. Also was heißt, er muss die ungerechten Dinge bestrafen, wie ein gerechter Richter. Und da gibt es immer wieder so viele Metaphern da. Aber es ist ja egal, wie viel Gutes man tut, wenn man vor einem Richter steht und der Richter weiß, es ist bewiesen, dass du etwas falsch gemacht hast, beispielsweise jemanden umgebracht oder so, ist es egal, wie viel Gutes man tut. Man wird von einem gerechten Richter dafür schuldig gesprochen und es muss bestraft werden. Und wenn die Strafe abgesessen ist oder was auch immer die Strafe ist, danach kann sich keiner mehr für diese Schuld belangen. Und das ist auch das, was Gott in Jesus gemacht hat, weil Jesus hat die Schuld getragen. Es ist nicht so, dass Jesus einfach nur gestorben ist und wir hatten keine Schuld mehr, sondern die Schuld musste bestraft werden und Jesus hat diese Schuld getragen. Manchmal, da denkt man sich, ja, die Schuld ist weg wegen Jesus. So, das ist auch ein Punkt davon, aber es ist, dass Jesus hat dafür gelitten. Jesus hat diese Schuld erlitten. Jesus hat die Strafe erlitten für uns. Damit wir an diesem Tag des jüngsten Gerichts sagen dürfen, wir sind geheiligt. Und dann ist das, dann muss ich immer daran denken, das ist jetzt nicht genau aufgezogen, aber bei der 10. Plage, als dann die Leute das Blut an die Türpfosten schmieren, und dann der Engel durch die Straßen zieht und der geht nicht in die Häuser, wo dieses Blut dran ist. Und so kann man sich das einfach vorstellen, ist das mit uns. Wenn wir an diesem Tag des jüngsten Gerichts da stehen, dann sind wir durch das, ja, von dem Blut Jesu bedeckt. Und wir dürfen dann vorbeigehen und sagen, wir sind gerecht gemacht. Nicht aus Werken, nicht aus Dingen, die wir richtig getan haben, sondern rein aus Gnade und rein aus Gottes Güte. Und was das gestern habe ich noch mit Sebastian in der Bibel gelesen und dann muss ich auch noch mal was denken, so weil das da auch so stand, mit Gott hat seinen Sohn gegeben. Und dann muss ich mal daran denken, ich glaube, es ist für einen Vater deutlich einfacher, sein eigenes Leben zu geben, als das Leben seines Sohnes oder seines Kindes. Ich meine, das ist wirklich das Größte, was man tun kann, beziehungsweise das Schwerste, was man tun kann, glaube ich. Ich glaube, da zögert kein Vater, dass er sein eigenes Leben vorher geben würde als das seines Kindes. Und dann sich das zu Augen ziehen, wie Gott dafür gelitten hat, weil Gott hat Emotionen, das ist keine Frage. Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Wir haben Emotionen, Gott hat Emotionen. Gott kann traurig sein, es gibt den Zorn Gottes und dieser Zorn Gottes, das ist eben auch der Punkt, den hat Jesus am Kreuz getragen. All diesen Zorn für die Sünde, die hat Jesus auf sich genommen und uns davor behütet. So. Ja, aber um all dies zu tun, also Gott, es gibt eben diesen Punkt, dass Gott gerecht ist, ein Richter ist und Gott auch liebt und diesen Plan hat. Nur was bedeutet das dann explizit für uns? Was ist sozusagen die Antwort der Menschen darauf, was Gott für uns getan hat? Und da geht es um die Buße, beziehungsweise die Umkehr. Und ich finde, die Umkehr ist auch so ein schönes Wort, weil es ist kein aggressives Wort, sondern es geht einfach darum, umzukehren. Wir laufen auf dem falschen Weg und dann irgendwann wissen wir sind auf dem falschen Weg und dann dürfen wir umkehren. Wir dürfen uns umdrehen und der Sünde unseren Rücken kehren und uns Gott zuwenden und Gott nachfolgen und wissen, dass das der richtige Weg ist. Und das bedeutet so viel. Und ja, bei der Buß bzw. der Umkehr, das ist der erste Schritt, ja, die Einsicht und das Bekennen, dass wir gesündigt haben. Das ist eben sozusagen das, was das Gesetz auch machen sollte. Das Gesetz sollte uns ja nicht, also war nicht das Prinzip von dem Gesetz, dass wir dadurch befreit werden, oder? Ja, sag ich was Falsches? Nein. Nee. Dass wir befreit werden, sondern es soll uns zeigen, dass wir Gott brauchen. Das ist mehr so der Punkt, durch das Gesetz wird klar, dass wir diese Einsicht haben können und bekennen können, ja, wir haben falsche Dinge getan, wir haben nicht Gott gefolgt, sondern im Gegenteil. Und ja, es ist eben diese Einsicht erstmal zu haben, dass wir gesündigt haben. Das ist der Anfang von Buße und von der Umkehr. Und da gibt es auch wunderbare Psalme für, auch wenn jemand das nochmal so für sich tun will. Es gibt wunderbare Bußpsalme, wie zum Beispiel auch 51, da geht es um David. Und dann sagt David, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich wohl von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Das, ja, das ist das, worum wir Gott dann bitten müssen. Und dann ist der Punkt, dass es auch Schuld und Scham gibt. Und da gibt's, habe ich auch letztens noch was gehört, so Christen, die damit aufwachsen, es nicht ganz verstehen, die sagen, im Christensein, dann wächst man damit auf, dass man sich schlecht fühlen muss. Weißt du, dann gibt's so die anderen, die tun das alles und fühlen sich nicht schlecht dabei. Und wir Christen, wir tun das Gleiche, aber fühlen uns schlecht dabei. Und wenn man nicht versteht, wieso man sich eigentlich schlecht fühlt, dann kommt ein ganz falsches Konzept von Gott oder ein ganz falsches Bild von Gott rüber. Denn der Punkt ist, diese Schuld und Scham kommt einfach dadurch, dass man etwas tut und man weiß, man sollte es nicht tun. Nur wenn man nicht weiß, wieso, dann ist das ja ein großes Problem. Und dann zum Beispiel in Römer 7, da gibt's also es ist diesen ganzen Paragraphen, wo darum geht, ich tue das, was ich nicht tue und so. Und in Vers 15, in Römer 7, Vers 15, da steht, denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Und das ist so der Punkt, wenn wir diese Einsicht haben, wir haben etwas falsch gemacht und wir machen es trotzdem weiter. Das ist das große Problem. Das ist, wenn die Schuld eintritt. Wir werden nicht perfekt sein, bis wir in Gottes Ewigkeit sind, Halleluja. Aber ja, es ist einfach dieser Punkt, auch zum Beispiel der Psalm von David, das war, als David dann mit Bathsheba ja, Ehebruch begangen hat oder ja, diesen Fehler gemacht hat. Und ich meine, der Heilige Geist hat auf David geruht, das steht auch. Und David hat auch gesagt, alles her, nun nimm deinen Geist nicht von mir. Und es ist nicht der Punkt, dass wir danach perfekt sind. Jetzt, wenn wir einmal umkehren, dass wir nie mehr einen Fehler machen, sondern es ist der Punkt, dass wir umkehren, akzeptieren, dass wir was falsch gemacht haben und dann die Dinge, die wir falsch machen, dass wir nicht in Schuld versinken, sondern dadurch einfach wieder näher zu Gott kommen. Ich habe immer gemerkt, so, wenn es mal sowas gibt, wie man wieder Mist gebaut hat und danach zu Gott kommt, dann dadurch wächst man wieder zu Gott hin. Das ist dieser Punkt auch, dass der verlorene Sohn wieder umgekehrt ist. Weil er hat sich so geschämt, der ist da hingekommen und hat gesagt, ich komme als Sklave. Und so. Und das will Gott gar nicht. Gott will nicht, dass wir kommen als Sklaven, sondern als Söhne. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder zu Gott umkehren und uns reinwaschen und dann auch akzeptieren, dass wir eine neue Schöpfung sind. Dann geht es sehr viel um die Identität. Da habe ich auch mit Sebastian drüber geredet und er hat was sehr Gutes gesagt, so dass es erstmal damit anfängt, dass man sich in seiner Identität bewusst ist. So, wir sind Sünder gewesen. Wenn wir ein Fenster aufmachen. Okay, ja. So, ja. wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, wir waren Sünder. Aber jetzt, auch wenn wir wissen, so, wir kommen aus dieser Position, wir sind geheiligt. Wir sind Überwinder, darüber hat Martin auf einmal gepredigt. Wir sind Überwinder, das kann uns keiner nehmen. Und dann in Römer 8 steht ja auch geschrieben, weder Tod noch Leben, weder Höhen noch Tiefen kann uns trennen von der Liebe von Gott. Darin müssen wir einfach leben. Wir sind geheiligt. Und deswegen ist das auch, dass wir uns schlecht fühlen, weil das ist nicht das, was wir sind. Wir sind Geheiligte. Und wenn wir das als Identität sehen, wenn wir uns wirklich sagen, wir sind geheiligt, wir sind Kinder Gottes, das ist erstmal auch dieser Punkt von der Umkehr. Wenn man umkehrt und nicht nur probiert, irgendwelchen Dingen zu folgen, die man richtig machen soll, sondern weiß, ich bin geheiligt, ich bin heilig und wenn ich heilig bin, so, dann handle ich so und dann versuche ich so zu handeln, weil das bin ich. Ja. Und dann zum Beispiel, ich meine, wir sind auch dazu berufen, uns danach heilig zu verhalten. Das sagt auch Petrus im ersten Petrusbrief, seid heilig, denn ich bin heilig und auch seid heilig, so wie ich heilig bin. Da muss man sich das doch mal vorstellen. Gott, der ist so heilig, sollen wir sein. Das können wir gar nicht. Aber es geht eben darum, nach den Sternen zu greifen und es wirklich zu versuchen. Und das ist auch alles, glaube ich, was Gott will. Und dann muss ich immer dran denken, das ist auch ein sehr schönes Bild, wenn es um Gottes Vaterherz geht. Wenn man zum Beispiel ein kleines Kind hat, wir sollen ja wie kleine Kinder glauben sein. So, dann, wenn ein Vater jetzt seinen Sohn fragt, ob er ein Glas Apfelsaft bringt, dann geht der Sohn, der ist 5-6 Jahre alt, und bringt ein Glas Orangensaft. Mein guter Vater, der faltet da nicht das kleine Kind zusammen, dass das der falsche Saft ist, sondern sagt Danke, weil er weiß, dass der Sohn probiert hat, es richtig zu machen. Und das ist auch wichtig. Es geht nicht darum, dass wir es schaffen, sondern es geht darum, dass wir es versuchen, weil wir es nicht schaffen werden. Aber Jesus gibt uns Kraft dafür und im Hebräerbrief steht auch geschrieben, weil zum Beispiel mit Versuchung, denn Jesus hat die Versuchung überkommen und deswegen kann er uns helfen, den zu überkommen. Und es ist, sagt Papa sehr gerne, das Christsein ist kein Krampf, aber es ist ein Kampf. Und das ist auch der Punkt, wir werden kämpfen, aber wir haben schon den Sieg, wir sind Überwinder. Und das müssen wir uns auch mal wieder ins Gedächtnis rufen. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und als Jesus am Kreuz sein Leben für uns gegeben hat, da sind zwei extrem wichtige Dinge passiert. Zum einen diese Möglichkeit, dass wir geheiligt werden, dass wir ins ewige Leben kommen dürfen, dass wir dieses Versprechen haben. Die Bibel ist voll von Versprechen und wie sehr wir mit der Hoffnung und auch mit unserem Kopf, dass wir uns auf himmlische Dinge fokussieren, nicht auf die Erde. Aber trotzdem hat Jesus es uns dadurch ermöglicht, auch schon auf dieser Erde mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Nicht so, wie es später sein wird, aber der Heilige Geist lebt in uns. Und das ist auch der Punkt von der Umkehr. Wenn wir umkehren, dann lässt uns Jesus nicht einfach alleine da stehen, dass es einfach alles genauso ist, nur wir versuchen jetzt andere Dinge. Sondern Jesus gibt uns seinen Heiligen Geist. Und der hilft uns. Er ist ein Berater, ein Helfer. Das ist so viele Dinge. Und dann muss man sich auch mal vorstellen, dass der allmächtige Gott, der Heilige Geist ist genauso Gott, wie Jesus Gott ist, wie der Vater Gott ist. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Und der lebt in uns. Der allmächtige Gott lebt in uns. Und ich glaube, wenn wir uns das auch mal richtig vor Augen führen, dass er in uns lebt, ich glaube, wenn ich mir das ganz bewusst wäre, dann wäre ich so viel vorsichtiger mit den Dingen, die ich tue, weil ich die ganze Zeit, ich weiß, der allmächtige Gott, der hat sich entschieden, in mir zu wohnen. Das ist sowas Wundervolles. Und das sind die Dinge, an die wir uns einfach immer wieder erinnern müssen. Weil nur weil wir nicht dran denken, dann hört der Heilige Geist nicht auf, in uns zu sein. So läuft das nicht. Ich möchte noch einmal in 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Auch nochmal so dieser Punkt, wenn Gott so heilig ist, hier ist Gott mit seiner Heiligkeit, hier ist der Rest, wenn wir geheiligt werden, dann gehört das zu Gott. Das ist auch so zum Beispiel, ja genau, wenn im Alten Testament Dinge geheiligt werden, das bedeutet dann, dass sie Gott zubestimmt werden. Also die gehören dann nur zu Gott. Und wenn wir geheiligt sind, das bedeutet, dass wir zu Gott gehören. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Wir haben den alten Menschen ausgezogen und den neuen angezogen. Wir sind eine neue Schöpfung. Das muss man einfach manchmal wirklich in seinen Kopf reinprügeln, dass wir eine neue Schöpfung sind. Man denkt dann immer, ja, ich werde noch versucht und so. Aber das ist nicht unsere Identität, sondern wir sind neue Geschöpfe. In 2. Korinther 5, Vers 17 ist der Vers: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 12, das ist jetzt nach der Übersetzung Hoffnung für alle, das ist dann ein bisschen paraphrasiert in die Richtung, aber es war einfach, es hat so viel auf den Kern gebracht. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Wir können so viel in anderen Dingen suchen, wie wir wollen. Und das hört man auch mal wieder von, ich weiß nicht welchen Leuten, zum Beispiel auch Jim Carrey, der hat dann zum Beispiel mal gesagt, so alle Leute, die immer sagen, ich wäre so gern reich oder so, er würde die so gern einfach mal reich lassen. Also dass die mal reich werden und verstehen würden, wie leer das ist. So, das ist dieser Punkt, wir können so viel in dieser Welt suchen nach Dingen, die uns erfüllen, nach Dingen, die uns retten aus dieser Sinnlosigkeit oder so. Ich weiß nicht, wir können suchen, wie wir wollen, aber im Endeffekt finden wir das nur im Namen Jesus. Und was auch sehr schön ist, das mal verbildlich. Wenn man in Matthäus besonders, wenn dann über Jesus Urteil gesprochen wird, dann ist da auch Barabbas. Der ist dann, weiß nicht, ist so eine Nebenfigur irgendwie da, vergisst man vielleicht eher. Aber als dann dieser Punkt da ist, so, dann steht Jesus da, der nichts getan hat. Pilatus sagt sogar, ich finde kein Unrecht an ihm. Und dann ist da Barabbas, der auf jeden Fall aus unseren Augen kein guter Mensch war. Der war ein Mörder, der hat, Volkshetzungen betrieben und so. Es war einfach ein schlechter Mensch. Und dann muss man denken, dann sieht man das, dass unser Retter da steht und dann von so einem Kriminellen, dass der einfach freigesprochen wird, statt unserem König, unserem Gott. Und dann darf der gehen und dann, ich meine, so, wenn man sich das mal weiterdenkt, so, dann geht er einfach wieder zu seinen Leuten zurück, fängt wahrscheinlich wieder an, irgendwelche Leute auszurauben, bringt vielleicht noch einen um. Weiß man nicht so, dann denkt man sich so, das hat dieser Mensch doch nicht verdient. So, der hat es überhaupt nicht verdient. So, es gab keinen Grund dafür. Und dann ist das einfach dieser Punkt. Metaphorisch gesprochen, war Barabbas dann der Erste nach Jesus, oder als Jesus da war, der durch Jesus befreit wurde in dem Sinne. So, man kann das wirklich so sehen, weil Jesus war da und Jesus hatte keine Schuld. Und im Endeffekt hat er dann, wurde bestraft. Und der andere wurde freigesprochen, er durfte einfach gehen. Und ist dann aus unseren Augen, ja, das ist auch noch so ein schlechter Mensch, aber im Endeffekt sind wir in diesem Sinne ja Barabbas. Und dann muss man sich auch denken, da steht auch nichts davon, dass Barabbas ihm dankt oder sowas, sondern es ist einfach nur der Punkt, er ist frei, er darf gehen, geht zurück. Und und dann ist es, glaube ich, so unsere Entscheidung, wir sind freigesprochen, wir sind befreit, jeder hat diese Möglichkeit. Aber dann sich umzukehren und Jesus Danke zu sagen und ihm folgen zu wollen, das ist das Entscheidende. Und was ich auch nochmal ansprechen wollte, ist einfach, wenn man sich vorstellt, was Jesus am Kreuz getan hat. Als Jesus da hing und diese unglaublichen Schmerzen schon physisch ertragen hat, muss man sich auch nochmal vorstellen, dass Jesus die ganze Schuld, die ganzen Sünden getragen hat. Wenn ich mir nur vorstelle, die ganzen Schuldgefühle, die ich in meinem Leben hatte, den ganzen Scham, wenn ich das alles in einem Moment so kriegen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich direkt mal umbringen wollen oder so. Ich weiß nicht, es muss so schrecklich sein. Und wenn man sich das dann vorstellt, ich glaube wirklich, weil Jesus eben auch teilweise Gott war, hatte er auch die Möglichkeit, einfach so eine Riesenflut an Gefühlen zu empfangen. Ich glaube, in diesem Moment hat Jesus jeden Einzelnen, der Jesus hier die Sünden der ganzen Welt, hat er einfach vor Augen gehabt. Ich glaube, dass Jesus in dem Moment, als er da hing, an Klaus gedacht hat, an mich gedacht hat, Timo gedacht hat, Sabine gedacht hat, an Kurt, an Jochen. Jesus hat das gesehen und wusste, dass das ist, was er will. Er wollte für uns sterben, weil er uns so geliebt hat. Es berührt mich einfach, wenn ich darüber nachdenke. Das ist nicht einfach nur so, dass Jesus ist für uns alle gestorben. Jesus ist für uns alle gestorben, aber Jesus ist auch für jeden Einzelnen gestorben. Für jeden Einzelnen. Und er hat jeden Einzelnen dabei gesehen. Und er will jeden Einzelnen zurück, wie der Vater seinen Sohn zurückhaben will. Und wenn wir zurückkommen, wenn wir umgekehrt sind und reingemacht sind durch Gott, dann ist auch der Vorhang im Heiligtum, der wurde zerrissen, wo vorher nur einmal im Jahr der Hohepriester rein durfte, sonst keiner. Das wurde auf einmal zugänglich gemacht für die Menschen. Durch Jesus. Weil Jesus uns geheiligt hat. Und deswegen kann der Heilige Geist in uns wohnen. Deswegen dürfen wir zum Heiligen Geist, dürfen wir zu Gott kommen. Deswegen dürfen wir hier in Gemeinschaft mit Gott leben. Wir dürfen darauf vertrauen und freudig in die Zukunft blicken. Eine wunderbare Ewigkeit. Jesus ist für dieses Leben gestorben und für das nächste. Darauf dürfen wir uns wirklich freuen. Wie lange ist es bisher? Eine Bibelstelle muss ich mir noch lesen. In Johannes 15, Vers 9 bis 17. Das möchte ich einmal abschließend noch lesen. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr meine Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht habt ihr mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Jesus sagt sogar, das ist die größte Liebe und dass wir Jesus als Freund sehen dürfen. So, dass ihr meine Freunde seid. Sowas, wir sind Kinder Gottes, wir sind Freunde Gottes und Gott lebt in uns. Das ist so eine innige Beziehung. Das müssen wir einfach, jeden Tag, wenn man morgens aufsteht, da muss man sich erstmal bewusst sein, ich bin ein Freund von Gott, ich bin ein Kind von Gott und Gott lebt in mir. Und danach sollte unser Tag auch ausgerichtet sein, sodass wir einfach wissen, ich tue das hier für Gott, nicht für mich selbst. Und auch untereinander, ich finde, das ist auch nochmal sehr schön, dass eben so dieses Gebot, dass wir uns untereinander lieben. Und auch, dass wir den Geboten folgen aus Liebe. Auch im ersten Johannesbrief steht geschrieben, dass wir das Gebot halten, weil wir Gott lieben. Nicht, weil wir es müssen. Dann schaffen wir das nicht. So, wenn wir einfach nur denken, ja, ich muss das machen. Sondern wenn wir wirklich diese Liebe für Gott haben, wir können Gott um alles beten. Das steht auch in Matthäus geschrieben, dass der Bitte, dem wird gegeben. Und wenn wir Gott bitten, dass er uns hilft, ihn zu lieben, ich glaube, es gibt wenige Bitten, die Gott lieber erfüllt. So. Weil wir brauchen Gottes Hilfe dabei. Aber weil wir neue Geschöpfe sind, wird Gott uns dazu das deutsche Wort nennen. Wird es Gott uns das ermöglichen, ihn zu leben? Und ja, ich denke, vor allem wenn es um die Umkehr geht, das ist auch eine Sache, die kann man jeden Tag wieder machen. So jeden Tag Gott wieder sagen, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte mich wegdrehen von allem anderen. Es gibt zwar einen Moment, wo man richtig umkehrt, aber man kann sich es auch immer wieder sagen. Ich meine, es ist genau wie, ja, wenn du einer Person einmal sagst, dass du ihr vertraust, heißt es nicht, dass sie es nie wieder hören will. Oder wenn Klaus jetzt Heike einmal sagt, dass er sie liebt, dann ist das die Sache nicht vom Tisch. Das muss Klaus noch ein paar Mal sagen. So, ich glaube nicht, dass Klaus das nur einmal gesagt hat in seinem Leben. So, es ist dieser Punkt. So, wenn wir auch sagen, Gott, ich kehre um und folge dir, das können wir jeden Tag neu sagen. Das nehme ich mir auch mal wieder vor, so einfach kurz zu sagen, ich möchte dir folgen. Und ich bete jetzt einfach kurz und dann sagen, dass wir uns kurz Zeit nehmen, dann kann jeder das vielleicht für sich selbst auch nochmal tun, sich vor Augen führen, was Jesus für einen getan hat. Und dieses Bewusstsein, wieder richtig zu haben und diese Wertschätzung, dass es nicht nur, ja, Jesus hat sein Leben für uns gegeben, sondern es ist das Unglaublichste, was jemals geschehen ist. Und alles, was wir tun, müssen wir uns glauben. Es hat sich vom Anfang bis zum Ende nicht geändert. Ich danke dir, Herr, dass wir hier gemeinsam sein dürfen. Ich danke dir für deine unglaublichen Taten, für deinen unglaublichen Plan, Herr, dass du rein aus Güte und rein aus Gnade uns deinen Sohn gegeben hast, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir ewiges Leben haben dürfen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, es niemals für selbstverständlich zu sehen, sondern dass wir jeden Tag wieder einfach sprachlos sein dürfen. Diese unglaubliche Liebe, die du uns gezeigt hast. Ich bitte dich, dass du uns Kraft dabei gibst, dir immer wieder zu folgen und dich zu lieben. In allem, was wir tun.